ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg interessiert uns in diesem Podcast ebenso militärpolitische Aspekte, Hintergründe und angrenzende Themen. All das besprechen wir wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Heißt, die zwei Wochen Hilfe beim Generalstabslehrgang in Hamburg sind vorbei. Sind Sie denn eigentlich zufrieden so mit dem aktuellen Jahrgang oder fanden Sie Ihren, als Sie sozusagen damals ausgebildet wurden, besser? Also wobei ich ahne, wie die Antwort mindestens aus Höflichkeit ausfallen wird.
Ja, also da muss ich Sie wahrscheinlich enttäuschen, wenn meine Antwort jetzt nicht so ausfällt, wie Sie erwarten. Also natürlich sind Sie heute besser aufgestellt, als wir das damals waren. Es wäre ja schlimm, wenn wir uns in der Bundeswehr in 35 Jahren in Lehre und Ausbildung, auch Methodik, nicht weiterentwickelt hätten. Dazu kommt die Einsatzerfahrung, die meine Generation zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte. Die weitaus meisten heute haben Erfahrung in Einsätzen auf dem Balkan, in Afghanistan und Mali, auch in den maritimen Einsätzen bereits hinter sich. Damit verbunden ist die heutige vertiefte multinationale Zusammenarbeit, die sich unter anderem auch in den Sprachfertigkeiten zeigt. Und dann haben die heutigen Generalstabslehrgänge sehr leistungsstarke Frauen, was auch einen Unterschied zu meinem Lehrgang damals 1988 begann, der macht im Umgang miteinander, aber auch in der Teamfähigkeit schwierige Aufgaben zu lösen.
Sie haben meine Erwartungen nicht enttäuscht mit Ihrer Antwort, Herr Bühler.
Okay.
Kurzer Überblick über unser Programm für heute. Wir schauen natürlich auf die aktuellen militärischen Entwicklungen in der Ukraine. Ein paar Sätze zur Friedenskonferenz in der Schweiz. Kann man aus der wirklich Optimismus mitnehmen, wo doch entscheidende Player überhaupt nicht da oder nur mit nachgeordneten Personal vertreten waren oder aber die Abschlusserklärung nicht unterzeichnet haben. In manchen Medien war zu lesen, was bleibt, ist Uneinigkeit. Wir wollen die Frage diskutieren, wann gehen Russland die Waffen aus? Passiert das überhaupt? Kann das überhaupt passieren? Es gibt ja immer wieder Berechnungen, die dazu angestellt werden. Herr Bühler hatte letztens selbst mal so ansatzweise eine aufgemacht. Was also hat es damit auf sich? Fragen von Hörern und Hörern beantworten wir auch immer wieder. Wir zeichnen auf am Mittwoch, 19. Juni 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Kleine Korrektur noch zu Beginn. Uns haben einige Leute angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Besuch des ukrainischen Präsidenten bei einer Ausbildungseinheit nach Sassnitz verlegt haben, statt nach Sassnitz. Beides zwar in Mecklenburg-Vorpommern, aber Unterschied ist es dennoch. Also ich habe den Versprecher nicht gemerkt, tut mir leid, und das würde mir schwerfallen, Herr Bühler, zu glauben. Also Sie würden den militärischen Unterschied zwischen beiden Orten nicht kennen.
Also ich habe den Versprecher auch nicht bemerkt. Es tut mir auch leid. Natürlich weiß ich, dass die Flugabwehrraketengruppe 21 in Sassnitz stationiert ist. Kann mich noch gut an die Diskussion und damals erinnern. Ich glaube, das war 2003, 2004. Und Sassnitz auf Rügen, das kenne ich natürlich vom Segeln. Das ist ein Versprecher gewesen, den wir beide nicht erkannt haben.
Also sorry dafür. Selenskyj war also selbstverständlich in Sassnitz und nicht in Sassnitz. Die aktuelle Lage. Beginnen wir, Herr Bühler, wieder in der Region Charkiw. Da können wir lesen über das, was dort passiert. Die Russen intensivieren ihre Angriffe. Wir können auch lesen, die Ukrainer intensivieren ihre Gegenangriffe. Wie stellt sich Ihnen denn die derzeitige Situation dar?
Also die Angriffe nordostwärts von Charkiw bei Wovchansk sind bereits seit mindestens 3 Wochen zum Erliegen gekommen. Es wird dort zwar weiter gekämpft, es gibt Straßenkämpfe innerhalb der Stadt von Wovchansk, aber die Russen konnten nicht weiter in die Stadt eindringen, im Gegenteil. Und jetzt sind wir bei den Gegenangriffen. Den Ukrainern ist es gelungen, den östlichen Teil des Einbruches in die Stadt zurückzudrängen. Offenbar ist auch ein russischer Truppenteil in einem Industriegelände bei Charkiw eingeschlossen worden. Dazu gab es in den letzten Tagen viele Berichte. Insgesamt ist die Lage aber zu unübersichtlich, als dass man da Details berichten könnte. Ähnlich ist die Lage nördlich von Kharkiv bei Lipsi und Liboke. Insgesamt ist es den Russen nicht gelungen, in Artilleriereichweite zur Großstadt Kharkiv zu kommen. Das ist aus meiner Sicht ja das überragende Ziel gewesen, um den Terror, der mit Raketen und Gleitbomben in die Stadt getragen wurde, flächendeckender mit Artillerie zu transportieren.
Die Gleitbomben haben Sie angesprochen, auch die Raketen. Welche Rolle spielen die? Welche Rolle spielen möglicherweise HIMARS-Raketenartillerieangriffe seitens der Ukraine?
Also der Beschuss mit ballistischen Raketen aus dem Raum Belgorod hat nachgelassen. Die Gleitbomben spielen nach wie vor eine große Rolle. Gut informierte Quellen sprechen da von 1000 pro Monat. Also es ist ein tagtäglicher Einsatz von Gleitbomben, nicht nur im Bereich Kharkiv, über den wir gerade sprechen, sondern eben auch an anderen Stellen der Front. HIMARS spielt wieder eine große Rolle, seit die Munition wieder fließt aus Amerika. Wie im Übrigen auch französische Präzisionsbomben, die eingesetzt werden, auch grenzüberschreitend von der Ukraine in Aufmarschräume der russischen Armee. Es hat bei Shevikino, das ist südlich von Belgorod, in den letzten Tagen ein Wohngebäude getroffen. Da soll es 5 Tote gegeben haben. Da gibt es aber noch keine tatsächliche Festlegung, wer dafür verantwortlich war. Die Russen schieben es auf die Ukrainer, die Ukrainer schieben es auf die Russen. Es könnte natürlich eine Waffe der Ukrainer gewesen sein. Es könnte aber auch sein, dass die Russen mal wieder eine ihrer Gleitbomben verloren haben, wie es schon über 30 Mal passiert ist in den letzten Monaten im Raum Belgorod allein.
Angesichts der allgemeinen, generellen Lagebeschreibung, Herr Bühler, die Ukrainer ja in sehr schwierige Position sehen, wundert es vielleicht manchen, also dass die Ukrainer dort im Gebiet Kharkiv, Sie haben es angedeutet, zu solch starker Gegenwehr in der Lage sind. Wie ist denn das zu erklären?
Also die Ukrainer haben starke Reserven aus dem Donbass herangeführt. Dadurch und durch die gerade noch rechtzeitig einsetzende Munitionsversorgung aus dem Westen in Verbindung mit dem Fallenlassen der Auflage, Russland nicht mit westlichen Waffen und Munition zu beschießen, ist es gelungen, den Angriff zum Stoppen zu bringen und darüber hinaus den Russen erhebliche Verluste zuzufügen.
Was die Reserve betrifft, das heißt, es gibt bei den Ukrainern, also ich nenne sie mal jetzt so Feuerwehrtruppenteile, die im übertragenen Sinne quasi mit Blaulicht von einer brenzligen Situation an der Front zur nächsten geschickt werden, auch wenn die Orte dann sehr weit auseinander liegen?
Ja, natürlich, wie Sie schon sagen, nicht mit Blaulicht, sondern ohne Licht hoffentlich und bei Nacht. Das sind taktische Reserven für einen bestimmten Frontabschnitt, die dann natürlich fehlen, wenn sie in den Norden abgezogen werden. Völlig ungebundene Truppenteile dürfte die Ukraine entlang der Front nicht mehr haben. Insofern hat sich der Effekt der Überdehnung der Verteidigungsfront durch die russischen Angriffe in der Region Kharkiv schon eingestellt.
Das heißt, diese Hilfseinsätze, die gehen durchaus zulasten anderer Frontabschnitte, an denen es die Ukraine ja auch ohnehin schwer hat. Merkt man davon tatsächlich was?
Ja, ich denke schon. Also zulasten des Verteidigungsschwerpunktes im Donbass, also westlich von Bachmut bei Chassiv Yar und nordwestlich von Avdiivka bei Otscharetynje. Dort, bei letzterem, dürfte es zurzeit am kritischsten sein. Aber auch weiter nördlich, bei Svatove, sieht es nicht so gut aus. Da erreicht die Welt einen Hilferuf der dort verteidigenden Brigade. Anders kann man das ja nicht beschreiben, dass die Russen versuchen werden, zum Fluss Oskil durchzustoßen. Sie hätten dazu eine Division im Raum Svatove bereitgestellt, also in der Region Luhansk, etwa 10.000 Soldaten. Solche Hilferufe haben wir allerdings schon häufiger gehabt. Erinnern Sie sich an Kupiansk beispielsweise, da war die Größenordnung 100.000, die angesprochen worden ist. In der Hoffnung, so interpretiere ich das, auch mehr Reserven zu behalten oder zu bekommen und auch mehr Munition als andere Frontabschnitte zugeteilt zu bekommen. Also ich schätze, da muss man jetzt mal abwarten, was dort im Raum Svatove in den nächsten Tagen passiert.
Wir sehen von beiden Seiten offenbar gezielte Schläge, um mögliche militärische Aktionen in den nächsten Wochen zu ermöglichen oder aber auch zu verhindern. Also so wie die Ukrainer gezielt versuchen, russische Luftflugabwehr auszuschalten, scheinen die Russen zu versuchen, den anstehenden Einsatz von F-16-Kampfflugzeugen zu erschweren oder gar zu verhindern.
Also es ist richtig, die Ukrainer versuchen, die Flugabwehr, Radare, Raketenstellungen auszuschalten, insbesondere auf der Krim. Das hat aber weniger mit F-16 zu tun. Das kann man zwar annehmen, dass man damit den F-16 freie Bahn schafft. Die Angriffe richten sich aber gegen Flugabwehrstellungen, damit man mit Raketen die Ziele auf der Krim angreifen kann. Eben Ziele, die von diesen Flugabwehrstellungen geschützt werden sollen. Die F-16 werden zwar jetzt in den nächsten Tagen nach Aussagen der dänischen und der niederländischen Regierung bis Anfang Juli in einzelnen kleineren Stückzahlen zur Verfügung stehen, aber man wird die Piloten erst langsam an ihre Aufgaben heranführen. Man muss ihnen Zeit geben, sich an die operative Lage zu gewöhnen und sich auch mit ihren neuen Systemen in das Gesamtsystem der Luftverteidigung der Ukraine zu integrieren. Ich glaube, erste Einsätze werden wir in der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern sehen, beginnend über der westlichen Ukraine. Auf der anderen Seite die Russen, sie hatten es angesprochen, sie versuchen natürlich Flugplätze der Ukrainer zu treffen. Und das ist wohl in den vergangenen Tagen bei Starokonstantinow gelungen. Der Flugplatz wurde wohl erneut schwer mit ballistischen Raketen getroffen. Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da war der Flugplatz wieder Ziel eines großen Luftangriffes mit 17 Drohnen, 10 Marschflugkörpern und 3 ballistischen Raketen. Auch eine Hyperschallrakete war dabei. Also während alle Drohnen abgeschossen werden konnten, kamen aber mindestens 3 Marschflugkörper und die ballistischen Raketen ins Ziel. Über Schäden gibt es von der Ukraine keine Angaben. Ich habe auch noch keine Luftbilder gesehen. Es gibt noch keine zuverlässigen Meldungen dazu, aber sicher sind da Schäden entstanden. Der Angriff ist, wie gesagt, nicht neu. Der Platz wurde schon mehrfach im Verlauf des Krieges getroffen. Aber ein Zusammenhang mit der Stationierung der F-16 kann schon bestehen. Das ist einer der modernsten Flugplätze, die die Ukrainer haben.
Das ein Teil der russischen Luftoperation, die Ukrainer ihrerseits, die setzen ihre Angriffe auf Ziele tief im Inneren Russlands auch fort, ne? Auf Ölraffinerien zum Beispiel.
Ja, auf Ziele aber, die die Ukraine entweder direkt bedrohen, beziehungsweise direkte Auswirkungen auf den Krieg haben. Da hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Angriff gegeben, der Ukraine mit 70 Drohnen insgesamt. Es wurde die Airbase, der Flugplatz von Morozovsk in der Region Rostov am Don getroffen, etwa 200, 250 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Dort sind die Frontfliegerkräfte stationiert, die die Gleitbomben abwerfen. Also der Typ heißt Su-34, die dort auf diesem Platz untergebracht sind, unter anderem. Die Russen selbst sagen, sie hätten 87 Drohnen abgefangen. Das kann nicht ganz richtig sein, denn Satellitenbilder zeigen klar, dass der Flugplatz mehrere Male getroffen worden ist. Es ist noch nicht ganz klar, wie viele Flugzeuge da beschädigt worden sind. Mindestens 2 kann man erkennen von den Luftbildern und wahrscheinlich auch mehr. Aber da bin ich nicht sicher, da müssen wir noch auf mehr Informationen warten. Zweitens, der Angriff auf eine große Raffinerie in der Nähe von Rostov am Don. Das war von Montag auf Dienstag, glaube ich. Große Treibstofftanks sind dabei getroffen worden. Das Feuer dauerte am Dienstagnachmittag noch an. Also offenbar ist der Angriff mit ukrainischen Neptun-Raketen erfolgt. Das ist also eine Eigenproduktion der Ukrainer. Man kann davon ausgehen, dass die russischen Truppen in der Ukraine unter anderem von dieser Raffinerie beliefert werden. Insofern sage ich, das war ein Ziel mit einer direkten Auswirkung auf die Versorgung der Truppenteile in der Ukraine und damit auch gut ausgewählt.
Okay, dann belassen wir es dabei mal in Sachen aktuelle Lage. Kurz ein paar Sachen, die wir jetzt nicht ausführlich behandeln wollen, die wir aber sozusagen mal aus Chronistenpflicht nicht unter den Tisch fallen lassen möchten. Die betreffen allesamt die russische Seite. Zunächst mal zwei öffentliche Aussagen von Putin. Die erste: Wir machen sofort Frieden, wenn wir diese und jene Gebiete bekommen und wenn ihr, also Ukrainer, nicht in die NATO geht. So im Grunde die Aussage von Putin, das Angebot von ihm. Wie ordnen Sie das ein? Ist kalter Kaffee als schon bekannt oder durchaus beachtenswert?
Ja, das war ja unmittelbar vor der Birkenstock-Konferenz in der Schweiz. Der Zeitpunkt ist also schon beachtenswert, denke ich. Putin wirkte also auf mich jedenfalls bei seiner TV-Ansprache auch nicht so selbstbewusst wie in den vergangenen Monaten, seit seine Armee wieder die Initiative in der Ukraine hat. Also die Konferenz war ihm schon ein Dorn im Auge und seine Diplomaten haben ja alles getan, um die Anstrengungen der Schweiz zu diskreditieren und möglichst viele Staaten von einer Teilnahme abzuhalten. Das zweite Bemerkenswerte ist der Inhalt. Er gibt also zu, dass seine Armee in mehr als 2 Jahren Krieg gegenüber den ursprünglichen operativen Zielen schon kurz gesteckte Ziel, die vollständige Einnahme der annektierten Regionen, um die geht es, nicht geschafft hat. Er geht aber weiter als bei seiner letzten Einlassung dazu, zu diesem Thema. Da hat er gesagt, dass man die Realitäten auf dem Boden, sprich die Frontlinie, bei Friedensverhandlungen berücksichtigen müsse. Jetzt verlangt er ernsthaft, dass sich die Ukraine aus den annektierten Regionen und auch aus dem Teil zurückzieht, der noch nicht besetzt ist. Und das ist teilweise ein erheblicher Teil, gerade bei der Region Cherson, bei der Region Saporischschja, auch bei der Region Donetsk. Gerade mal in der Region Luhansk ist er fast so weit, dass er die Region erobert hat. Das heißt, dass er versucht, dass er, was er mit militärischen Mitteln nicht erreichen kann, nun mit einer politischen Erpressung erreichen will. Ich glaube, das kann man nicht anders nennen. Und ich glaube auch, dass es richtig, was viele Kommentatoren dazu gesagt haben, sinngemäß haben sie es als vergiftetes Angebot bezeichnet. Dem würde ich mich anschließen.
Muss man aber im Westen angesichts dieser Äußerungen nicht möglicherweise Einschätzungen korrigieren, was die längerfristigen Ziele Putins sind? Also hier hat er doch jetzt mal ganz konkrete Ziele benannt, ganz egal, ob man auf die nun eingehen will oder nicht. Vieles, was bislang im Westen herumgeistert, sind ja letztlich auch nur Mutmaßungen. Also wenn ich mal an solche Aussagen denke, wie wenn Putin sich die Ukraine einverleibt hat, dann wird er weitermachen, Baltikum, Moldau und so weiter. Sofort.
Also angesichts dieser Äußerungen, ich glaube nein. Ich bin der Meinung, er hat seine politischen Ziele, die er bei Beginn seiner Aggression im Februar 2022 öffentlich gemacht hat, nicht aufgegeben. Denazifizierung, Demilitarisierung, kein NATO-Beitritt. Wobei er wegen des angeblich bevorstehenden NATO-Beitritts der Ukraine den Krieg 2022 nicht hätte beginnen müssen. Die Ukraine wäre wegen des Krieges im Donbass seit 2014 nicht in die NATO aufgenommen worden. Jetzt ist die Ukraine paradoxerweise einer Aufnahme in die NATO näher gekommen, als sie im Februar 2022 war. Zum Punkt Mutmaßungen. Ich glaube, das sind keine Mutmaßungen. Das sind sehr rational begründete Einschätzungen. Das Rationale ist ja so: Wenn Russland Erfolg hat mit seiner imperialistischen Politik der Grenzverschiebungen, dann ist die europäische Friedensordnung endgültig dahin und nicht nur die europäische. Alles, was wir uns in Europa und in der Welt in vielen verbindlichen Abkommen erarbeitet haben, wäre letztlich in Frage gestellt. Das Gewaltverbot, die Souveränität der Nationen, die Unverletzlichkeit der Grenzen, letztlich die Grundlage der Charta der Vereinten Nationen. Alle Schurkenstaaten dieser Welt erfahren dann am Beispiel Russland, dass man nur Atomwaffen haben muss, um im Schutz dieser Waffen die politischen Ziele zulasten ihrer Nachbarn zu verfolgen. Russland unter Putin würde sich ermuntert fühlen, seine imperialistische Politik mit militärischen Mitteln weiter zu verfolgen. Dass dann ehemalige Sowjetrepubliken unter Druck geraten, wie die baltischen Staaten, Georgien, Moldawien, vielleicht auch andere, ist sehr wahrscheinlich. Das sagen ja Putins Sprachrohre sehr deutlich und ungehindert seit Monaten im russischen Staatsfernsehen.
Stichwort Atomwaffen, was Sie gerade gesagt haben, da sind wir schon bei der zweiten Putin-Äußerung. Hat der das Thema Atomwaffeneinsatz jetzt möglicherweise erstmal selbst abgeräumt in der Öffentlichkeit? Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg hat er gesagt, Zitat, wir haben keine Notwendigkeit, über das Thema nachzudenken. Zitat Ende. Was meinen Sie?
Also ich glaube, dass wir nach 2 Jahren Angriffskrieg keinen Anlass haben, Putin irgendwie zu vertrauen, noch nicht mal eine Spur von Vertrauen habe ich in seine Aussagen. Wenn ich jetzt das inhaltlich mir anschaue, was die Atomwaffen angeht, bei einem Einsatz würde er die politische Unterstützung durch China verlieren. Das kann er nicht riskieren. Vor allem, weil es auch chinesische Position ist, dass auch die Drohung mit Atomwaffen unterbleiben soll. Er ist dort nach meiner Auffassung beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg provoziert worden von einem der Teilnehmer. Und das kann er natürlich nicht zulassen, dass in seinem Beisein jemand gegen diese rote Linie der Chinesen verstößt. Vielleicht wurden ihm auch die Drohungen und die vermeintlichen Pläne, die im Staatsfernsehen von den Scharfmachern verbreitet wird, zu viel. Es ist nämlich auch nicht im Interesse Russlands, dass neue Atommächte entstehen, die sich das Vorbild Russlands dann zu eigen machen.
Okay, und dann letzte Sache zu Russland. Damit können wir auch eine Frage von Jens Seelhorst beantworten. Die Russen, die schicken eine Fregatte, ein U-Boot und, ich sag mal, Beiwerk nach Kuba. Dort lädt man dann ein zu Besichtigungstouren auf der Fregatte, hilfsbereite, freundliche russische Soldaten auf Deck. Die Frage ist von Jens Seelhorst, welches Signal soll mit diesem Besuch gesendet werden?
Also jetzt mal abgesehen von den von Ihnen geschilderten freundlichen Soldaten dort bei dem Hafenbesuch, ist es schon ein Signal der Machtprojektion, ein Signal der Einschüchterung. Und dieses Signal wirkte ja auch. Was konnte man alles lesen über die Parallelen zur Kuba-Krise und die Atomwaffen, die das U-Boot angeblich an Bord hat? In Wahrheit war es ein Flottenbesuch in Kuba, der auch in der Vergangenheit regelmäßig stattgefunden hat. Wahrscheinlich laufen sie als nächstes Venezuela an. Also einen Flottenbesuch, der nicht spontan stattfand, sondern auch in Russland lange Vorbereitungszeit erfordert. Das Atom-U-Boot, so wie es bezeichnet worden ist, hat zwar einen Nuklearreaktor an Bord, um die Energie für das Boot zu erzeugen, insbesondere die Antriebsenergie, aber es hatte keine Atomwaffen an Bord. Das können Spezialisten feststellen. Das haben die Amerikaner auch sofort öffentlich gemacht, wie auch die Kubaner, die bei aller Nähe zu Russland sicher keine U-Boote mit Atomwaffen in seine Häfen einlaufen lässt. Also dafür spricht auch die Zusammensetzung dieses Flottenverbands. Das Beiwerk war übrigens eine typische Ausstattung für solche Flottenverbände. Ein Tanker, der den Flottenverband beweglich hält, denn die Tankmöglichkeiten auf dem Weg von Murmansk nach Kuba sind für die Russen ja gleich null. Außerdem ein Hochseeschlepper, der die anderen Schiffe im Fall des Falles, was ja auch mal vorkommen kann, auf den Haken nehmen kann.
Dann Punkt darunter. Schauen wir jetzt auf die Friedenskonferenz in der Schweiz, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Je nachdem, wie man ihren Sinn versteht, wird man ja auch den Erfolg beurteilen. 93 Staaten haben wohl mit Vertretern mal mehr oder weniger hochrangig teilgenommen. 80 Staaten haben am Ende eine Abschlusserklärung, also einen gemeinsamen Standpunkt unterschrieben. Ein Land, Ruanda, hat dann, ich glaube, seine Unterschrift mittlerweile zurückgezogen. Herr Bühler, welchen Wert der Konferenz machen Sie aus? Wie beurteilen Sie den Ausgang?
Die Konferenz wurde ja schon vor Beginn sehr skeptisch betrachtet. Im Morgenmagazin neulich, ich glaube es war am Freitagmorgen, wurde sie, wenn auch in Frageform, als Luftnummer bezeichnet. Offenbar in Anspielung auf die Höhenlage des Hotels hoch über dem Vierwaldstätter See. Dies wird den Anstrengungen der Schweizer Regierung nicht gerecht. Jetzt reden wir seit 2 Jahren von der Notwendigkeit, der Diplomatie eine Chance zu geben. Und wenn jetzt ein Land den Mut hat, das muss man ja so sagen, angesichts der vielen angekündigten Initiativen, ergebnislosen Initiativen bisher, also von Brasilien über den Vatikan bis nach China, wenn also die Schweiz den Mut hat, tatsächlich eine Konferenz durchzuführen, dann ist es auch wieder nicht recht. Es war von Anfang an klar, dass es inhaltlich um einige wenige ausgewählte Aspekte geht, der Nuklearsicherheit, der Energiesicherheit, der Ernährungssicherheit und humanitären Aspekten wie Gefangenenaustausch. Und zweitens, dass die Konferenz den Anfang eines diplomatischen Prozesses bilden soll. Es wird, glaube ich, vielfach verkannt, dass die Konferenz nicht erst am Wochenende begonnen hat, sondern in zahllosen Treffen und Videokonferenzen vorbereitet wurde, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen, um auszuloten, was möglich ist, um Positionen für ein Folgetreffen zu hinterfragen, neue Positionen für sich festzuhalten und zu übernehmen. Also Diplomatie ist in solchen Lagen sicher ein sehr schwieriges und mühsames Geschäft.
Also kann man so sehen wie Sie, das tun ja auch viele, ist ja auch ziemlich nah an der offiziellen Lesart. Aber der, ich sag mal, Respekt dafür, dass jemand mal was tut, heißt ja aber auch nicht, dass man sich dann die Ergebnisse nicht anschaut und nicht kritisch betrachtet. Man kann es ja auch anders sehen. Also das ist ja auch durchaus weit verbreitet, dass es nämlich in erster Linie darum ging, möglichst viel internationale Unterstützung für die Position der Ukraine zu organisieren. Insoweit wäre vielleicht doch die Bezeichnung Friedenskonferenz eher ein bisschen irreführend. Und wenn man dies als Zweck der Veranstaltung annimmt, dann muss man doch aber letztlich auch davon ausgehen, dass die Freude auf ukrainischer und auf Unterstützerseite der Ukraine eher gedämpft ist. Also es gibt über 190 Länder auf der Erde. 79 haben die Abschlusserklärung unterschrieben. Da stehen 115 Länder in etwa dem gegenüber, die es halt nicht getan haben. Und ungefähr 100 sind noch gar nicht erst gekommen.
Naja, also die Zahlen, glaube ich, stimmen so, aber es waren ja auch nicht alle eingeladen worden. 160 haben die Schweizer eingeladen, sagen sie, und davon waren 92 Staaten da und immerhin 57 auf der Ebene der Chefs vertreten. Die, wenn ich das noch aufgreifen darf, die offizielle Lesart kann ja auch durchaus richtig sein. Es ist nicht so, dass die falsch sein muss. Meine Bewertung ist jedenfalls so, wie ich sie sagte, und sie entspricht dann weitgehend der offiziellen Lesart, wie Sie sagen. Aber inhaltlich, dass die Ukraine möglichst viel Unterstützung für ihre Position organisieren wollte, die im Übrigen 1:1 der Charta der Vereinten Nationen spricht und anderen völkerrechtlich verbindlichen Verträgen, das kann man ihr nicht verübeln. Sie ist das Opfer und nicht der Täter. Mit Blick auf den Namen Friedenskonferenz, wer dem Opfer in diesem Zusammenhang, ich weiß, Sie tun das nicht, Herr Deisinger, Sie greifen die Diskussion auf, wer aber dem Opfer in diesem Zusammenhang unterstellen will, es wolle keinen Frieden, der hat sicher nicht recht. Nichts wünschen sich die Ukrainer mehr als Ruhe und Frieden, aber eben nicht um jeden Preis. Und deshalb kämpfen sie kämpfen um einen gerechten Frieden. Und solange dieser Frieden nicht gerecht ist, wird es auch keinen wirklichen Frieden geben. Russland hätte auf dem Birkenstock, und das ist der nächste Punkt, auf dem Birkenstock für seine Position ja auch werben können. Russland war nicht eingeladen, das stimmt, aber wir wissen mittlerweile, dass Russland von der Schweiz offiziell angefragt worden ist, ob es eine Einladung annehmen würde. Auch im Übrigen von der Ukraine angefragt worden und sicher im Rahmen der stillen Diplomatie auch von anderen Staaten. Und die Antwort war ein Niet, kein Interesse. Putin hat es vorgezogen, einen eigenen Friedensplan in Anführungsstrichen vorzulegen. ja, da haben wir drüber gesprochen, der im Wesentlichen Erpressung und Diktatfrieden als Bestandteil hat.
Ja, aber was die Konferenz betrifft, ist ja die Frage, was die am Ende tatsächlich wert ist, also was sie gebracht hat, wenn die wichtigen Staaten wie China, Indien, Brasilien unter den Nicht-Teilnehmern oder auch Nicht-Unterzeichnern sind.
Ja, da haben Sie schon einen Punkt. Die BRICS-Staaten waren sich tatsächlich auffällig einig. Brasilien, Indien und Südafrika waren allerdings mit hochrangigen Diplomaten vertreten. Das einzige Land aus den BRICS-Staaten, neben Russland natürlich, das nicht teilgenommen hat, war China. Wenn Sie aber die Aussagen in dem Kommuniqué anschauen, dann entsprechen sie auch den Auffassungen des Friedensplans, den die Chinesen schon vor einiger Zeit mal transportiert haben, mit der territorialen Integrität, mit der Souveränität, mit den Nukleardrohungen und also dem Verbot der Nukleardrohungen und mit dem Verbot auch des Einsatzes natürlich.
Naja, aber ich will mal trotzdem die Wasserflasche noch ein bisschen weiter über das Weinglas halten. Man darf ja zumindest skeptisch sein, ob das künftig überhaupt gelingt, also diese Länder irgendwie einzubinden. Skeptisch, weil die Intentionen der Ukraine bzw. die von Zelensky sind, wie sie sind. Ich darf mal Zelensky zitieren, was der am Ende der Konferenz auf einer Pressekonferenz gesagt hat. Zitat also, sobald Brasilien und China die Ideen übernehmen, die uns alle als zivilisierte Nationen zusammengebracht haben, werden wir uns daher freuen, ihre Ansichten zu hören, auch wenn sie sich von denen der Mehrheit der Welt unterscheiden. Zitat Ende. Zwei Dinge, Herr Bühler. Die Mehrheit der Welt, die sieht sicher anders aus. Die Zahlen hatte ich ja vorhin genannt. Und zum Zweiten, ist es denn wirklich klug, Bedingungen zu stellen? Also nach dem Motto, erst müsst ihr unsere Ideen übernehmen, dann hören wir euch zu. Ganz abgesehen davon, dass das ja ein Widerspruch in sich ist, als erst bestimmte Ideen übernehmen, dann darf man eigene äußern. Ich mach's mal plastisch und überspitze. Erst soll man sagen, dass man blau mag und dann darf man sagen, dass man doch eigentlich lieber rot hätte. Also wie soll das gehen?
Also es sind ja nicht die Ideen Zelenskys, sondern das sind die Ziele der Charta der Vereinten Nationen, die er anspricht. Die universal gültigen Menschenrechte, territoriale Integrität, Souveränität, das sind doch all die Werte, die uns völkerrechtlich wichtig sind und verbindlich sind. Und das ist spätestens seit dem, was wir im letzten Jahrhundert erfahren mussten, die Basis unseres Zusammenlebens auf dieser Welt. Ob es klug ist, weiß ich jetzt nicht. Eher nicht, wenn es so war, wie Sie es gerade geschildert haben. Aber ich kenne jetzt den Kontext nicht, in dem er es gesagt hat. Aber so, wie Sie es geschildert haben, würde ich es auch nicht machen, denke ich.
Und man kann ja auch den Eindruck haben, dass es seitens des Westens jetzt nicht wirklich großes Interesse dafür gibt, China einzubinden. Oder können Sie mir Äußerungen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklären, der ja China ziemlich stark angegangen ist und damit auch heftige Reaktionen Chinas provoziert hat? Stoltenberg hat in Washington gesagt, das zitiere ich nochmal, die Realität ist, dass China den größten bewaffneten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg anheizt und gleichzeitig gute Beziehungen zum Westen aufrechterhalten will. Zitat Ende. China hat dann gekontert und quasi gesagt, also lasst das mal sein, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Unternehmt mal lieber selbst etwas, um die Krise politisch beizulegen. Ich glaube, aus dem Büro Stoltenberg, da hat es auch noch keinen wirklichen Vorschlag, also für eine Roadmap zu einer politischen, einer diplomatischen Beendigung gegeben, oder?
Also das ist ja auch nicht Aufgabe des Büros von Stoltenberg. Aber wenn Sie sich erinnern, wir haben schon mal über den Büroleiter von Stoltenberg hier diskutiert. Da war eine Konferenz in Norwegen, auf der er sich so ausgedrückt hat, dass er da durchaus in Kritik geraten ist. Er sprach davon, dass die Ukraine auch Terrain abgeben muss, um zu einem Frieden zu kommen. Das hat doch eine erhebliche Diskussion ausgelöst. Im Übrigen, das will ich dann da auch sagen, wir haben einen treuen Hörer aus Norwegen, der hat mir dann auch geschrieben, weil ich die Konferenz kleiner gemacht habe, als sie tatsächlich in Norwegen ist. Das will ich korrigieren. Das ist eine Konferenz, in der sich Politiker und Diplomaten den Fragen auch der Bürger stellen. Das ist durchaus eine große Konferenz gewesen und nicht irgendwo eine kleine Runde in irgendeinem Hinterzimmer. Aber so habe ich es auch nicht gemeint. Überspitze jetzt auch etwas, wenn ich mir das erlauben darf, Herr Deisinger. Aber zurück zum Inhalt. Herr Stoltenberg selbst vertritt in so grundsätzlichen Fragen die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs und nur die Beschlüsse. Solche gibt es aber und deshalb ist der Anwurf, nicht mit Finger auf andere zu zeigen, unternehmt mal lieber was, was die Krise politisch beilegt, nicht angebracht. Die NATO hat eine klare Position dazu. Putin zieht seine Truppen zurück und beendet den Angriffskrieg und dann können wir reden. Und ich glaube, was anderes steht uns auch nicht von außerhalb zu.
Und können Sie mir zum Abschluss vielleicht noch eine Äußerung Selenskys erklären, beziehungsweise sagen, wie Sie sie verstehen und damit auch gleich die Frage beantworten, ob man nun mit dieser Konferenz in der Schweiz einem Frieden tatsächlich näher gekommen ist? Also Selensky scheint ja irgendwie doch auf schnelle Verhandlungen mit Russland zu drängen. Er hat ja auch gesagt, Zitat, wir haben keine Zeit, den Krieg fortzusetzen. Der Weg zum Frieden muss jetzt schnell gehen. Wir sprechen über Monate, nicht Jahre. Zitat Ende.
Ja, natürlich hat Selensky den Wunsch, wie viele andere auch, den Krieg baldmöglichst zu beenden. Und er drängt auch auf Verhandlungen mit Russland. Allerdings Verhandlungen, auf die sich Russland nicht einlässt, jedenfalls bisher nicht einlässt, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis noch so ist, dass Russland glaubt, aus diesem Krieg erfolgreich herauszukommen. Was so aber nicht passieren wird aus meiner Sicht. Mehr kann ich eigentlich zur Erklärung nicht sagen. Das ist, scheint mir der Hintergrund zu sein.
Okay. Dann habe ich noch ein weiteres Thema auf dem Zettel, das direkt mit dem Krieg zu tun hat. Wie lange hält Russland diesen Krieg noch durch? Wir schauen ja meist auf die Ukraine, was dort an Material, an Waffen, an Soldaten fehlt. Nach Russland schauen wir dann nicht so oft. Und ich will mal als Ausgangspunkt die Frage nehmen, die uns Wolfgang Reisinger aus St. Barbara im Mürztal, das ist eine Gemeinde in Österreich, in der Steiermark, so 50, 60 Kilometer nördlich von Graz, also der Landeshauptstadt der Steiermark, die Frage, die uns Herr Reisinger von dort geschickt hat. Ich zitiere: Wie lang, schätzen Sie, kann Russland Personal und Waffensysteme in der jetzigen Menge in ihrem Ukraine-Angriffskrieg noch einsetzen, bis es zu einer Erschöpfung durch ihre hohen Verluste kommt? Vorausgesetzt, die Ukraine erhält laufend so viel westliche Unterstützung, wie sie benötigt, um den Aggressor abzuwehren. Zitat Ende. Das ist also der Punkt, über den wir reden wollen. Und ich will erstmal ein bisschen genereller anfangen, Herr Bühler. Wir haben vor langer Zeit mal gesprochen über das, was der Militärökonom Markus Keub so äußerte. Das ging so in die Richtung, also im Grunde kann man das Ende des Krieges ja berechnen. Man muss nur mal schauen, wann den Russen das Material ausgeht. Und das kann man berechnen. Nach Keubs ursprünglichen Berechnungen hätte der Krieg eigentlich schon zu Ende sein müssen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie das ziemlich skeptisch gesehen. Nun haben Sie aber vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal eine ähnliche Bemerkung gemacht. Da wäre die Erschöpfung dann, ich glaube, 2025, 2026 da. Und ich habe mich gefragt, ist Herr Bühler jetzt doch auf die Linie von Herrn Kolb eingeschwenkt? So, und die generelle Frage dahinter, also kann man das tatsächlich berechnen? Damit würde ich anfangen wollen.
Also was Herr Keub da gesagt hat, das war ja im Frühjahr 2023. Er hat damals die Anzahl der Kampfpanzer, die Russland eingesetzt hatte, in der Ukraine genommen und die russischen Verluste pro Tag an Kampfpanzern. Und dann hat er errechnet, dass den Russen im Herbst die Panzer ausgehen würden. Aber man muss auch dazu sagen, zu seiner Ehrenrettung sozusagen, dass seine Annahme und seine Erwartung dabei war, dass die Unterstützung aus dem Westen ausreichend sein würde. Und das ist ja tatsächlich nicht der Fall gewesen. Sonst grundsätzlich bin ich immer vorsichtig bei diesen Berechnungen. Da haben Sie gute Erinnerungen, Herr Deisinger. Und da hat sich auch nichts geändert.
Also, weil die Berechnungen nicht sonderlich verlässlich erscheinen, siehe die angesprochenen Äußerungen von Herrn Kolb. Und es ist ja nun immer noch nicht so, dass Russland nicht in der Lage wäre, seine Angriffe an verschiedenen Punkten der Front fortzusetzen.
Also erstens war die Annahme der ausreichenden Unterstützung spätestens seit Ende des vergangenen Jahres nicht mehr erfüllt. Und Russland ging 2023 dazu über, seine großen Lager von gepanzerten Fahrzeugen, in denen Tausende von ausrangierten Gefechtsfahrzeugen aus den Zeiten der Sowjetunion dicht an dicht seit Jahrzehnten im Freien stehen. Sie gingen dazu über, diese Vorräte anzufassen und alte Panzer aus den 60er Jahren wieder so weit herzurichten, dass sie an der Front verwendet werden können. Das macht Russland nach wie vor und wir können auf Satellitenbildern sehen, wie sich die Lager langsam aber sicher leeren. Es gibt einige Analysten, die sich darauf spezialisiert haben, diesen Prozess der andauernden Verluste einerseits und der Wiederinbetriebnahme von Altgerät zu beobachten. Also man kann annehmen, dass das schon Spezialisten auch sind, die den notwendigen Hintergrund zu dieser Arbeit aus wahrscheinlich früheren Tätigkeiten bei Rüstungskontrollorganisationen oder bei Nachrichtendiensten oder bei Streitkräften haben. Denn Voraussetzung dafür, dass man diese Arbeit macht, ist ja, dass man weiß, wo diese Abstellplätze sind, weil sonst findet man die Satellitenbilder dazu gar nicht. Also das muss man schon wissen. Man muss auch wissen, welche Typen von Fahrzeugen sind. Man muss sie identifizieren können und daraus schließe ich, dass das schon Leute sind, die irgendeinen Hintergrund, so wie ich ihn angesprochen haben. Ihre Folgerung ist, dass bei gleichbleibend höheren Verlusten die Reserve an Altgerät endlich sein wird. Und das wird, wenn alles so bleibt, ungefähr im Jahr 2026 der Fall sein. Diese Aussage habe ich mal zitiert und habe mir sie auch zu eigen gemacht. Das ist auch so, dass wenn die Annahmen alle so eintreffen, wie es der Fall ist, also die Verluste so hoch bleiben und die Instandsetzungszeiten, der Aufwand der gleiche bleibt und nicht erhöht werden kann, also nicht schneller gemacht werden kann, dann wird das so sein. Aber es bleibt schon dabei, dass ich insgesamt bei solchen Zahlenhochrechnungen skeptisch bin. Das sind Abschätzungen, die, wie gesagt, nur unter Zugrundelegung von Annahmen Geltung haben können.
Und Sie hatten es aber angedeutet, die Rechnung funktioniert ja nur, wenn man von Seiten der Ukraine weiter gegenhält und gegenhalten kann. Man kann sie also nicht einfach zurücklehnen und darauf warten, dass den Russen die Puste ausgeht. Aber dann steht trotzdem die Frage nach der Perspektive. Ich mache es mal ganz einfach. Russland hat einen stetigen Strom an Waffen, der vielleicht dünner wird, aber dennoch relativ stetig ist. Und die Ukraine verfügt auch über einen mehr oder weniger stetigen Zustrom an Waffen. Was passiert dann? Die Russen, die zerstören das Material der Ukraine, die Ukrainer zerstören das Material der Russen und es fließt wieder Neues nach. Und dann wird es wieder zerstört und es kommt wieder Neues. So kann man doch einen Krieg nicht wirklich gewinnen. Also braucht es nicht auf Seiten der Ukraine mal einen riesigen Schwung an neuen Waffen? Also auf einmal, um eine richtig deutliche Überlegenheit herzustellen, gegen die der stetige Zustrom an russischen Waffen dann auch nichts mehr ausrichten kann. Aber so eine massive Lieferung aus dem Westen, die scheint ja nun auch wahrlich nicht in Sicht.
Nein, die ist nicht in Sicht, wobei die letzten Wochen ja gezeigt haben, dass es durchaus auch langfristige Perspektiven gibt, die jetzt der Ukraine aufgezeigt werden, sei es finanziell oder sei es auch durch Entwicklung von militärischen Fähigkeiten auf lange Zeit. Wir hatten über die Luftstreitkräfte neulich gesprochen und da gibt es ähnliche Entwicklungen auch bei den anderen Teilstreitkräften. Also da bewegt sich schon was, aber dieser Schub, von dem Sie gerade sprechen, der ist nicht zu erwarten, jedenfalls ich erwarte ihn in nächster Zeit nicht. Das würde bedeuten, dass man von den vielen Bradley-Schützenpanzern, die die Amerikaner in den Depots stehen haben, dass man da noch mehr als die bisher 300 gelieferten in die Ukraine bringt. Das würde bedeuten, dass man Attackams auch freigibt für die Zielplanung, zum Beispiel im Rostow am Don oder wo das Hauptquartier der Russen ist für diesen Krieg, zum Beispiel nach Krasnodar, das ein logistischer Schwerpunkt ist, der letzte Rückzugspunkt auch für die Schwarzmeerflotte der Russen. Also all das ist wünschenswert, da haben Sie vollkommen recht. Auf der anderen Seite ist so ein großer Schub an Waffen auch zwiespältig zu betrachten. Die Waffen alleine nutzen ja nichts. Sie müssen das Personal haben, das die Waffen betreiben kann, das sie beherrschen auch. Das sind so große Sprünge, wahrscheinlich kontraproduktiv, und dann landen sie doch nur in irgendeinem Lager und werden dann von dort aus an die Front gebracht. Hm.
Und wenn wir auf die Soldaten nochmal schauen, also wie lang kann denn hier der Atem der Russen sein und wie lang dem gegenüber der Ukrainer?
Naja, also Russland ist ein großes Volk. Die Ukrainer haben von den 40 Millionen mehrere Millionen verloren in den Westen als Flüchtlinge. Die Quantität ist bei Russland auf jeden Fall vorhanden. Es kommt auch auf die Qualität an, und das ist nicht nur Ausbildung, das ist nicht nur körperliche Fitness, sondern das ist auch Motivation und auch der Wille, das eigene Land zu verteidigen. Und das ist letztlich ungebrochen. Und die Motivation der russischen Soldaten ist häufig eine andere. Das sieht man daran auch, wie sie in den besetzten Gebieten mit der Zivilbevölkerung umgehen. Das sieht man an ihren Plünderungen, das sieht man daran, dass sie die Verträge machen gegen viel Geld, insbesondere viel Geld ist das für die ärmeren Regionen in Russland, aus denen dann die Soldaten kommen. Also ich will sagen, Quantität ist das eine und Qualität ist das andere. Und da muss man sehen, dass man dort, wo man besser werden kann in der Qualität, gerade im Bereich der Ausbildung, dass man da mehr investiert.
Insgesamt gesehen, Herr Bühler, wenn es für die Russen dann nicht wirklich so dolle aussieht, wenn auch deren vermeintliche Kriegswirtschaft, also Herr Kolb sagt, die russische Kriegswirtschaft ist zu 80% Instandsetzungswirtschaft, also wenn diese Kriegswirtschaft nicht wirklich Neues produziert, also wenn es nicht so dolle aussieht für Putin, wieso wird dann immer wieder die Angst beschworen, jetzt komme ich fast nochmal zum kleinen Thema zurück, das wir vorhin schon hatten, wieso wird dann die Angst beschworen, dass Putin sich zu einem Marsch durch Europa aufmachen würde, wenn man ihn in der Ukraine nicht stoppt? Also Marsch durch Europa, so hat es, glaube ich, Zelensky im Bundestag formuliert. Frage ist, mit welcher Armee denn?
Naja, erstmal wird dieser Marsch durch Europa ja so nicht stattfinden. Das wird die NATO verhindern durch Abschreckung, aber auch durch Verteidigung. Insofern wird dieses Ukraine-Szenario, das Sie gerade beschrieben haben, in Europa so nicht eintreten, wenn wir darauf achten, dass wir wehrhafte Demokratien bleiben oder werden. Das ist natürlich die entscheidende Annahme und Voraussetzung. Durch einen Sieg in der Ukraine ermutigt es Russland, wird aber mit anderen Mitteln den Marsch durch Europa antreten oder anzutreten versuchen. Durch Desinformation, durch Sabotage, durch Einschüchterungen und Drohungen, durch Destabilisierung der westlichen Staaten, durch Auslösen von Flüchtlingsbewegungen und schließlich auch das Nutzen ihrer Anhängerschaft im Westen. Das Ziel ist die Spaltung der westlichen Gesellschaften. Weiteres Ziel dürfte die Spaltung zunächst Europas und Nordamerikas oder die Abkopplung sein und dann die Spaltung Europas selbst. Das Endziel ist eine Sicherheitsarchitektur für den osteuropäischen Raum, dominiert von Russland. Im Übrigen eine Position, die Russland lange, lange bereits vor dem Krieg eingenommen hat. Also gerade von diesem euroasiatischen Raum zu sprechen, immer die Amerikaner weglassen und die Kanadier, sondern sich auf Europa zu konzentrieren. Währenddessen, während dieses Prozesses, den ich gerade so geschildert habe, wird Russland seine Streitkräfte und hier insbesondere die Landstreitkräfte wieder aufbauen. Das wird ein paar Jahre dauern. Die einen sagen 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, irgendwo dazwischen. Man darf aber nicht vergessen, dass außer den Landstreitkräften nur ein Teil der Luftstreitkräfte Russlands und ein noch kleinerer Teil der Marinestreitkräfte Russlands in der Ukraine eingesetzt sind und Verluste haben. Also die existieren und sind weiter vorhanden und können ganz sicher auch die eine oder andere Drohung dann auch militärisch unterlegen.
Okay. Und damit sind wir durch für heute, für diese Folge. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, Anmerkungen, Lob, Kritik, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns noch einmal in dieser Woche zur Freitag-Folge. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.